Sie hören den Kurier.
Auf, zu, auf und vielleicht wieder zu, ganz auf oder ganz zu. Ein Corona-Ratespiel, bei dem sich fast keiner mehr auskennt. Doch am Montag möchte die Regierung ja eine Entscheidung bekannt geben, wie es Mitte März mit uns weitergeht. Hallo liebe Podcast-Freunde, Richard Krasl begrüßt Sie zur heutigen Kurier-Daily-Ausgabe, in der wir natürlich auch auf die andere Causa Prima des Landes schauen, auf die Korruptions- und Amtsmissbrauchsvorwürfe der letzten Tage. Wir begrüßen dazu den Korruptionsexperten Martin Kreuzner heute bei uns. Doch zuerst zum Lockdown-Karussell der letzten Tage. Da hat man zwischen den Zeilen bei österreichischen Spitzenpolitikern wie Sebastian Kurz oder Johanna Mikl-Leitner immer wieder herausgehört oder vielleicht versucht herauszuhören oder herauszuhören wollen, ob wir nun bald wieder aufsperren können oder nicht. Die Virologen sehen aus ihrer fachlichen Sicht eigentlich keinen Spielraum. 2093 Neuinfektionen hat es gestern wieder gegeben, allerdings bei mehr als 48.000 PCR-Tests. Damit ist die Rate der positiven Tests wieder unter 5% gefallen. Oder anders gesagt, auch ein Grund, warum die Zahlen steigen, sind die vielen Tests. Und was sagt der Gesundheitsminister heute? In einem Satz, dass am Montag alles möglich ist, vom weiteren Öffnen bis zum neuerlichen Zusperren.
Und sollte es weiter drastisch nach oben gehen und exponentiell werden, was wir nicht hoffen, dann müsste man auch die Notbremse in meiner Sprache jetzt formuliert ziehen. Aber es wurde auch gesagt, das beginnt bei rund 200 Sieben-Tages-Inzidenz. Da sind wir jetzt doch ein gehöriges Stück weit weg davon. Aber man muss das sehr, sehr ernst nehmen. Und ich habe es auch für interessant empfunden, und das entspricht auch absolut meiner Meinung, dass man, wenn man etwas zurücknehmen würde, falls, das ist der Konjunktiv bitte, dann sollte man auf jeden Fall besonders sorgsam mit dem Bildungsbereich, mit den Schulen umgehen.
Sehr oft wird uns ja Deutschland als besseres Beispiel vor Augen gehalten. In Sachen Testen oder sogar auch beim Impfen sind wir derzeit aber etwas vorne. In der ZDF-Sendung Markus Lanz echauffierte sich gestern der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, darüber, dass Millionen Tests in Deutschland produziert werden, aber nach Österreich geliefert werden, weil diese in Deutschland noch nicht zertifiziert sind. Tests in Schulen, Wohnzimmertests etc., die sind in Deutschland noch nicht eingeführt. Und vielleicht hat ja Deutschland auch deswegen eine viel bessere Wocheninzidenz. Und wie ist beim Impfstoff? Da kritisierte Haseloff gleich mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ARD und ZDF, weil man nichts gegen die Impfskepsis beim AstraZeneca-Impfstoff tue. Aber hören Sie die Auseinandersetzung mit Markus Lanz von gestern Abend vielleicht selbst.
Der erster Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist ein Bildungsauftrag.
Ja.
Und deswegen gehört diese Sendung, die auch Bildungscharakter hat, nach vorne. Und ein Quiz oder eine, was weiß ich für eine Sendung, die gehört nach hinten, für diejenigen, die nicht einschlafen können.
Herr Haseloff, ich weiß, dass Sie, das ist interessant, Sie haben das neulich genauso begründet und sagten, meine Enkel, die schauen ja überhaupt kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr. Und ich habe das so gelesen und dachte, richtig. Das ist interessant. Ja, ist richtig.
Aber Wissenschaftssendungen gucken Sie, nämlich zum Beispiel.
Terra X, haben Sie auch erwähnt.
Wenn Sie, wie gesagt, für die Impfstoffe etwas bringen, dann kommt das genauso rein.
Ja, ich weiß, ich will Sie trotzdem einmal kurz aufklären, Herr Haseloff. Ich will jetzt wirklich nicht klugscheißern, aber diese Sendung hier guckt in der Spitze 2 bis 2,5 Millionen Menschen. Das ist ja nicht nichts zu dieser sehr späten Uhrzeit. Die Tagesschau gucken jeden Abend 4, 5, 6 Millionen Menschen. Wenn Sie Sonntagabend das Heute-Journal sich angucken, ja, da sind bis zu 6,5 Millionen Menschen dabei. Da findet genau diese Art von Aufklärung statt. Ich weiß nicht, ob das für Sie nichts ist.
Wir müssen 60 Millionen impfen, damit wir eine Herdenimmunität herbeiführen. Also 60 Millionen, wir brauchen einen Faktor 10. Das ist Ihre Marschrichtung für den öffentlichen Rundfunk. Und das, denke ich mal, ist für die nächsten Reformdebatten genau das Ziel, was wir uns stellen sollen.
Herr Haseloff, ich will jetzt wirklich nicht unnötig hier polemisieren, aber ich glaube, es ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der daran schuld ist, dass in Deutschland nicht geimpft wird, sondern schuld ist in erster Linie diese Bundesregierung, die es nicht geschafft hat, genügend Impfstoff zu bestellen und die es nicht geschafft hat nach dem ersten Schritt.
Wir haben doch jetzt Impfstoff.
Nein, haben wir nicht. Wir haben im ersten Schritt,
Herr Haseloff. Wir haben doch jetzt Impfstoff, der liegt da und wir müssen ihn verimpfen.
Sie wissen, Sie sind Mathematiker und Physiker, 83 Millionen Deutsche, wir haben 1,2 Millionen Dosen AstraZeneca rumliegen, das war es im Wesentlichen.
Also da liegen die Nerven ein wenig blank und so Themenwechsel scheint es auch bei der heimischen Justiz zu sein. Der Finanzminister wird heute von den Korruptionsstaatsanwälten vernommen. Der mächtige Justizsektionschef Christian Pilnacek wird suspendiert und sein Handy beschlagnahmt. Gegen den ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstätter wird ermittelt. Was ist da derzeit eigentlich los in Österreich? Wir haben dazu heute mit Martin Kreutner gesprochen. Wer ist Martin Kreutner? Der Mann hat 10 Jahre lang das Büro für interne Angelegenheiten im Innenministerium geleitet, also wenn gegen eigene Beamte ermittelt werden musste. Und er war dann 10 weitere Jahre Leiter der Antikorruptionsbehörde der Vereinten Nationen mit 77 Staaten als Mitglieder. Raffaella Lindorfer hat mit Kreutner heute gesprochen.
Herr Kreutner, einem Ex-Minister wird der Laptop abgenommen, gegen den amtierenden Finanzminister wird ermittelt und der wichtigste Sektionschef im Justizressort suspendiert. Welches Bild ist es, das Österreich im Ausland dann abgibt, momentan?
Das Bild momentan wird sicher nicht das allerbeste sein. Prinzipiell hat Österreich einen sehr guten Ruf, weil man weiß, dass die Verwaltung in Österreich gut funktioniert, dass die Justiz in Österreich gut funktioniert und dass genau deswegen Österreich ein guter Wirtschaftsstandort ist, weil eben die Rechtssicherheit eine sehr, sehr hohe ist. Ich möchte das noch weiter auch ausformulieren. Korruption in Österreich ist eigentlich in der sogenannten Petty Corruption, sprich in der Kleinkorruption bei der Polizei, bei der Justiz, im Gesundheitswesen fast nicht bis gar nicht ausgeprägt. Problematisch wird es natürlich dort, wo derartige Dinge momentan in Diskussion sind, dass offensichtlich zumindest die Verdachtlage das hergibt, sogenannte Mauscheleien, Klüngeleien stattfinden in den oberen Entscheidungsebenen. Ich würde mir aber gleichzeitig auch wünschen, dass etwas mehr Gelassenheit einkehrt wieder in die Diskussion, weil nämlich mit dem Aufheizen dieser Diskussion man ja dem Standort und dem Ruf Österreichs auch nichts Gutes tut. Noch einmal, Österreich hat eine sehr gut funktionierende Justiz. Österreich ist als Rechtsstaat anerkannt. Lassen wir den Rechtsstaat arbeiten.
Aber wer ist da schuld daran, dass wir dieses Bild so nach außen tragen und dass uns das anhaftet mittlerweile?
Ach, das ist jetzt eine schwierige Frage. Einerseits haben wir natürlich als kleines Land, kennen viele, es gibt auch den Spruch, jeder kennt jeden in einer gewissen im beruflichen Umfeld. Und dann haben wir vielleicht auch einen Mangel an dieser Gelassenheit. Ich wage zu behaupten, dass eine derartige Diskussion in Deutschland so nicht stattfinden würde und man hier die Ergebnisse der Justiz abwarten würde, dass in der Politik natürlich eine gewisse Eigendynamik gegeben ist, ist ein Faktum des Lebens, das ja nicht verleugnbar ist.
Wie steht Österreich bei der Korruptionsbekämpfung da? Wie gut sind wir da?
Auch hier ist das Bild ambivalent. Wir sind auf der einen Seite gut, weil wir entsprechende internationale Vorgaben mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, aber doch grosso modo implementiert haben, weil auch die Gesetze entsprechend sind und auch, und hier wiederhole ich mich, weil Österreich als Rechtsstaat oder als funktionierender Rechtsstaat international sehr anerkannt ist, wo es Lücken gibt, sind die noch zu schließen? Das sind zum Beispiel im Bereich der Rechnungshofkontrolle, was Parteifinanzen betrifft. Das sind Dinge, die jetzt ohne dies hoffentlich mit dem sogenannten Transparenzpaket umgesetzt werden. Das sind aber auch Dinge im Zugang, nämlich im Zugang, dass Dinge, die gerade noch legal sind, nicht unmittelbar auch legitim sein müssen im Sinne dessen, was von der Allgemeinheit gewollt wird. Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel bringen. Die Privatwirtschaft wird seit doch einigen Jahren konfrontiert, aber hat das auch an Bord genommen, dass man ab einer gewissen Größe sogenannte Compliance-Systeme einführt. Heißt, dass man auch Firmen intern definiert, was wollen wir, wie stellen wir uns auf, wie wollen wir von außen wahrgenommen werden. Und hier wird von der Firmenleitung bis hinauf in die oberste Management-Ebene auch erwartet, dass man diese Kodizes, diese Compliance-Systeme nicht nur am Papier hat, sondern ganz wesentlich, dass man sie auch lebt und dass das Management mit Vorbildwirkung vorangeht. Mhm. Und das vermisse ich in Österreich noch auf der politischen beziehungsweise auf der öffentlichen Ebene, weil man manchmal den Eindruck hat, dass das nicht wirklich gelebt wird.
Mhm. Jetzt haben die ermittelnden Justizbehörden untereinander ja auch öfter mal Reibereien gehabt. Also ich spreche da von der WKStA und ihrer Fachaufsicht der Oberstaatsanwaltschaft. Wie würden Sie sagen, stehen die Justizbehörden bei uns da? Wie gut sind die?
Also ich kann hier nur wiederholen, was internationale auch Wertungen wiedergeben, sowohl der Europäischen Union als auch des Europarates, zum Teil auch der Vereinten Nationen oder der OECD und der OSZE. Die österreichische Justiz schneidet eigentlich sehr, sehr gut ab. Und zwar sowohl was die Verfahrensdauern betrifft. Generell gesehen, Österreich ist hier unter den EU-Staaten unter den 5 Besten. Gleichzeitig hat Österreich interessanterweise über alle Rechtsgebiete hinweg betrachtet eine relativ hohe Arbeitsbelastung in der Justiz. Also hier rangiert Österreich unter den Top 5 auch wieder, was die Arbeitsbelastung betrifft. Heißt, der Rechtsstaat als solches wird von dann sehr positiv gesehen. Mhm. Dass natürlich interne Querelen zwischen einzelnen Einrichtungen der Justiz nicht unbedingt förderlich sind dem Ruf und hier durchaus geschaut werden sollte, dass man andere Möglichkeiten der allfälligen Streit- oder Diskursbeilegung findet, ist auch offensichtlich.
Jetzt gab es ja zuletzt nach der Hausdurchsuchung beim Finanzminister Gernot Blümel gab es Kritik daran, dass es viel zu leichtfertig Hausdurchsuchungen, also Anordnung gibt für Hausdurchsuchungen. Wie sehen Sie das? Also wir haben ungefähr 5.000 Hausdurchsuchungen pro Jahr in Österreich. Ist das zu viel?
Ich möchte das bitte ganz klar abseits dieses Einzelfalls sehen, den Sie erwähnt haben, und in Erinnerung rufen, dass sämtliche Eingriffsmaßnahmen der Justiz ja einerseits unter dem obligatorischen Prinzip der sogenannten Verhältnismäßigkeit stehen. Das heißt, die Justiz hat jenes Mittel zu wählen, das im Sinne der Zielerreichung mit den wenigsten Eingriffen verbunden ist. Wenn Sie derartige Mittel wie Hausdurchsuchungen, Festnahmen oder Verhaftungen etc. umsetzen, brauchen Sie ja auch immer eine richterliche Genehmigung dazu. Und Sie haben als Betroffener dann noch die Möglichkeit, selbst im Nachhinein die entsprechende Maßnahme im Rahmen des Instanzenzuges zu bekämpfen. Und wenn Sie Recht bekommen, bis hin auch zum Verbot des gefundenen Beweismittels, also der Verwertung des Verbotes des gefundenen Beweismittels dann zu erreichen. Also hier kann ich eigentlich nur wiederholen, was auch die Präsidentin der Richtervereinigung vor wenigen Tagen gesagt hat. Man möge sich hier an die Instanzen wenden. Es gibt einen sehr ausgeprägten Rechtsschutz in Österreich von hochausgebildeten und auch anerkannten Rechtsanwälten, mit bis hin auch zur Verfahrenshilfe für jene Damen und Herren, die sich hier vielleicht nicht alle Dinge selber leisten können. Und das ist so wie für jeden anderen Staatsbürger auch in diesen Dingen abzuhandeln. Wenn man jetzt wirklich zu dem Schluss kommen sollte, letztendlich, und bitte mit Betonung hier abseits des Einzelfalles, dass es rechtspolitisch zu Veränderungen kommen soll, dann sind diese wohl im Parlament zu diskutieren und im Rahmen der parlamentarischen Entscheidungsfindung durch den Gesetzgeber zu ändern.
Die Justiz ist auch deshalb öfter mal unter Beschuss, weil man den Eindruck hat, die mauern sich sehr ein, die kommunizieren nicht wirklich nach außen. Also man weiß nicht, was sie mit ihren Aktionen wollen. Also einfach dieses Erklärbarmachen für den Bürger, fehlt das ein bisschen?
Also wenn diese Erklärbarmachung stattfinden soll, dann sollte sie meiner Meinung nach passieren, wieder im Sinne der Gesamtdarstellung, was kann Justiz, was macht Justiz und nicht im Einzelfall. Ich warne vor Ausprägungen, die wir zum Teil schon in angloamerikanischen Ländern sehen, was langläufig läuft unter Litigation, PR, wo nicht mehr Sinn der Justiz ist die sogenannte materielle Wahrheitsfindung und Beurteilung, wie der Jurist sagt, also das zu ergründen, was ist wirklich passiert und das dann einer juristischen Wertung zu unterziehen nach den Gesetzen, sondern dass hier zum Teil regelrechte Schauprozesse stattfinden, wo es nicht mehr um das bessere juristische Argument geht, sondern einfach, wer hat das bessere PR-Argument oder wer kann mehr Schauben vom Mund produzieren und den auch dann öffentlich umsetzen. Also vor derartigen Entwicklung warne ich. Das Zweite, was ganz zentral auch ist, es geht ja um Persönlichkeitsrechte. Es geht ja auch um Eingriffe in Privatsphären. Und hier, glaube ich, kann jeder Staatsbürger und jede Staatsbürgerin nachvollziehen, dass sie als Betroffene ein Recht haben, dass derartige Dinge in der Öffentlichkeit nicht breitgetreten werden.
Ist klar. Jetzt gibt es ja eine Reihe von Reformvorschlägen vorgelegt von der ÖVP und einer davon ist der Bundesstaatsanwalt. Bei dem Stichwort klingelt es wahrscheinlich bei Ihnen. Was halten Sie von der Idee?
Die Idee, sich einem derartigen Mechanismus zu nähern und einen derartigen Mechanismus umzusetzen, ist jedenfalls begrüßenswert. Das sind Dinge oder auch Institutionen, die in vielen oder eigentlich in allen anderen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland bereits stattgefunden haben und die, wie gesagt, jedenfalls zu begrüßen sind. Man kann es auch umgekehrt formulieren, wenn wir bei dem derzeitigen System bleiben, wo an der Spitze, de facto Spitze der Weisungskette letztendlich ein Organ der Exekutive, nämlich der Staatsgewaltexekutive steht, werden wir im Jahre 2021 wahrscheinlich nicht einmal mehr aufnahmefähig in die Europäische Union, würde ein derartiger Aufnahmeantrag heute gestellt werden. Wo ich aber schon auch ein leichtes Kaviat oder ein leichtes Achtung aussprechen möchte, ist, wir stehen hier am Beginn der Diskussion und müssen auch aufpassen, dass wir nicht einen Schritt noch vor und drei Schritte noch hinten machen. Es gilt nämlich, das Gewaltenteilungsprinzip wirklich konsequent umzusetzen. Und das heißt letztendlich, dass diese Einrichtung eines Bundesstaatsanwaltes oder wie immer das dann am Ende des Tages heißt, nicht automatisch eine Person sein muss. In meinen Augen ist das drittbeste Modell. Bessere Modelle sind dort gegeben, wo man einen Senat, also mehrere Personen, ein Kollegium andenkt und in meiner privaten Meinung, aber auch untermauerbar mit internationalen Vergleichen, wäre dort wahrscheinlich die beste Möglichkeit und die beste Variante umzusetzen, wo es auch einen klar berufsrichterlichen Einschlag hat. Heißt also, wo man die Justiz als eigene Staatsgewalt, die Unabhängigkeit der Justiz bis also auch in dieses Gremium zieht, wo dann unabhängige Richter entscheiden, die sowohl ihre Laufbahn als Berufsrichter und Berufsrichterinnen getätigt haben und die natürlich auch hier karrieremäßig nichts mehr zu verlieren beziehungsweise auch nichts mehr zu gewinnen haben. Heißt, diese Unabhängigkeit ist hier wirklich in der gesamten Linie durchzuziehen.
Hätten wir überhaupt so viele Kandidaten, die dafür in Frage kommen? Also das klingt schon sehr explizit, was Sie da wünschen.
Also ich glaube sehr wohl, dass wir genug Kandidaten haben. Ich gehe davon aus, dass es sogar ein einfacheres Modell ist, wenn Sie für zum Beispiel Senatspräsidenten, Präsidentinnen von Oberlandesgerichten oder vergleichbare Funktionen das einfach am Ende ihrer Laufbahn in das Berufsbild mit hineinnehmen. Mhm. Zum Beispiel die letzten 5 Jahre, die letzten 3 Jahre. Man kann es umgekehrt formulieren und das sehen wir ja zum Teil in anderen Ländern. Man hat es vor kurzem in der Schweiz gesehen, wo man auf der Suche nach einem Bundesstaatsanwalt war, also einer Person, und da sind der Reihe nach die Kandidaten dann durch das Parlament abgelehnt worden, aus was immer für den Gründen. Das heißt, sie werden umgekehrt eher die Schwierigkeit haben, geeignete Kandidaten zu finden, weil das sich wahrscheinlich keiner mehr antut, sich überhaupt zu bewerben, wenn er Gefahr läuft, aus vielleicht sachfremden Gründen im Parlament zerlegt zu werden.
Mhm. Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Interview und wünsche Ihnen noch alles Gute. Danke.
Danke, Ihnen auch.
Alle Neuigkeiten, die nach Redaktionsschluss dieses Podcasts zu diesem Thema aufgetaucht sind, lesen Sie wie immer auf kurier.at oder im morgigen Kurier. Und übrigens ein Hinweis, ab kommenden Montag können Sie den Kurier auch hören. Im neuen Podcast Kurier to Hear, mehr dazu am Montag in unserer nächsten Daily-Ausgabe. Ja, nach Corona und Korruption wollen wir euch zum Abschluss dieses Podcasts und dieser Woche aber was Lustiges oder Nettes anbieten. Das macht heute meine Kollegin Sarah Weißkram. Sie hat uns die letzten 4 Wochen als Volontärin hier unterstützt und heute ist ihr letzter Tag bei uns im Kurier. Sarah, was hast du vorbereitet? Ich glaube, es ist etwas Königliches.
Ja, genau. Bei dem Thema kann man wortwörtlich von königlich sprechen. Es geht nämlich um ein interessantes Statement des viel diskutierten Prinz Harry, der sich ja schon im Jänner letzten Jahres mit seiner Frau Meghan zurückgezogen hat. In einem Gespräch mit dem Moderator der Late Late Show, James Corden, hat der Enkel von Queen Elizabeth II. Nun verraten, dass die Folgen der Netflix-Serie The Crown, die das Leben der Queen behandeln, zwar eigentlich Fiktion sind, diese aber trotzdem auf der Wahrheit basieren.
Of course it's not strictly accurate.
Of course it's not.
But loosely.
But you do think loosely it does feel
it
like...
It gives you a rough idea about what that lifestyle and what the pressures of putting duty and service above family and everything else, what can come from that.
Er sagt also, dass es nicht genau so ist, wie es in der Serie dargestellt wird, aber dass es durchaus Einblicke darin gibt, wie es ist, Mitglied der royalen Familie zu sein und was für ein großer Druck auf einem lastet, wenn man immer die Pflichten über die Familie stellen muss. In der Serie The Crown geht es ja zum Beispiel auch um die Eheprobleme von Prinz Charles und Prinzessin Diana, also den Eltern von Prinz Harry. Und in Großbritannien sind die Macher von The Crown ja vielleicht auch gerade deshalb vor allem dahingehend kritisiert worden, dass sie nicht darauf hingewiesen haben, dass die Serie nicht der Wahrheit entspricht. Wenn man Harry nun aber so zuhört, könnte daran ja doch das ein oder andere stimmen. Mit der Serie hat Prinz Harry aber auf jeden Fall kein Problem. Und er fühlt sich wohler mit dieser Art von Darstellung als mit der Berichterstattung der Medien. Vor allem der britischen.
You know, it was a really difficult environment, as I think a lot of people saw. We all know what the British press can be like. And it was destroying my mental health. I was really? Like, this is toxic.
Der Prinz sagt also, dass er ganz und gar nicht zufrieden über die Berichterstattung der Medien ist. Er hat sogar davon gesprochen, dass sie toxisch sind und seine psychische Gesundheit gefährden. Man kann also sagen, dass er nicht gerade gut auf die Medien zu sprechen ist.
Also, da schließt sich der Kreis. Harry ist böse auf die Medien, die Beschuldigten in Österreich sind böse auf die Medien, aber das heißt noch nicht, dass die Medien böse sind. Bleibt uns treu und ein schönes erstes Frühlingswochenende dieses Jahres wünscht euch Richard Grasel. Lasst es euch einfach gut gehen.